Am Mikrofon Hendrik Heinze. Die Fähigkeit und Bereitschaft, sich in andere einzufühlen, ihre Beweggründe, Gedanken, Einstellungen zu verstehen, nachzuempfinden. Unsere Vorväter und Vormütter nannten diese tolle Eigenschaft Einfühlungsvermögen. Wir heutigen sagen Empathie. Obwohl wir wahrscheinlich in Summe weit weniger Altgriechisch können als vorige Generationen, aber egal. Empathie ist ein Modewort. Wer es verwendet, gibt zu erkennen, dass sie weiß, worauf es heute ankommt, Empathie nämlich. Und unsere Pressedatenbank mit zum Beispiel der SZ und der FAZ verzeichnet diesen Begriff für das Jahr 1999 114 Mal. 10 Jahre später, 2009, verwenden deutsche Journalistinnen und Journalisten ihn schon über 500 Mal. Und noch 10 Jahre später, 2019, finden sich knapp 2000 Belege für die Empathie. In 2 Jahrzehnten hat sich das Aufkommen glatt versiebzehnfacht. Und wer es noch nicht ahnte, hat damit den Beweis, wir leben in sehr einfühlsamen Zeiten. Nun hat auch die Sprachwissenschaft die Empathie für sich entdeckt, die damit zum Thema auch für uns wird, hierbei sozusagen. Und weil ich mir darunter noch reichlich wenig vorstellen kann, habe ich die Heidelberger Linguistin Katharina Jakob eingeladen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Wir schauen immer von kreuz nach quer, welche neuen Bücher unsere Hörerinnen interessieren könnten und sind jetzt über Ihr Buch gestolpert, ein Sammelband Sprache und Empathie, heißt er, Beiträge zur Grundlegung eines linguistischen Forschungsprogramms. Was genau wollen Sie und Ihre Kolleginnen denn da erforschen?
Naja, wie Sie schon eingangs gesagt haben, Empathie ist nicht nur ein Modewort für Journalistinnen und Journalisten, es ist ein Leitbegriff in den Kognitions- und Sozialwissenschaften und in der Sprachwissenschaft und in der Linguistik war er aber bislang völlig unterbelichtet. Und ich wollte eben mit Klaus-Peter Konerding und Wolf-Andreas Liebert dieses unbestellte Feld angehen und wir hatten dazu eine Tagung in Heidelberg und daraus entstand der Sammelband in erweiterter Form. Und ja, es geht uns um eine Art Grundsteinlegung für eine Linguistik der Empathie.
Was stellen wir uns denn darunter vor? Wie nett die Leute miteinander reden oder ob der Trump-Stil inzwischen Kreise zieht? Oder wenn Sie uns Beispiele geben?
Also eine Linguistik der Empathie, wir meinen damit eigentlich zweierlei. Also zum einen ist es unser Anliegen, das Konzept Empathie theoretisch, also sprachtheoretisch zu durchleuchten, zu überlegen, wie kann man Empathie analysieren, wie kommt es eigentlich in unserem konkreten Leben empirisch vor? Und zum Zweiten meinen wir auch damit, dass Sprache eben das zentrale Medium ist, in dem zum einen Voraussetzungen geschaffen werden für Empathie und zum anderen ist aber Sprache Träger für Empathie. Also Empathie ist essentiell für Kommunikation, essentiell für unser Miteinander. Und da komme ich wirklich zu Ihren Worten eingangs zurück. Empathie ist weitaus mehr als Einfühlung. Empathie wird nicht einfach nur erzeugt, wenn wir vermeintlich wahrgenommene Gefühle der anderen versprachlichen und sowas sagen wie, ich kann das verstehen oder ich fühle mit dir. Es geht uns nicht nur um Gefühle. Bei Empathie treffen verschiedene Ebenen zusammen. Die phatische, also die kontaktknüpfende und kontakterhaltende, die somatische, also körperliche, die emotive und kognitive. Also es ist uns wirklich ein Anliegen, Empathie mehrdimensional zu verstehen. Und noch vielleicht ein Punkt, also Empathie ist nicht auf Gespräche beschränkt. Auch Texte können mit Empathie geschrieben werden, beziehungsweise sind Medium für Empathie oder die Kommunikation in Social Media ist auf Empathie meines Erachtens angewiesen. Ich glaube, der Sammelband zeigt sehr schön, wie weitreichend Empathie ist. Er betrifft auch die verschiedenen gesellschaftlichen Handlungsfelder, wie die Bereiche Recht, Medizin, Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, Bildung, Literatur, Kunst. Oder denken Sie nur an Werbekommunikation. Also Werbung funktioniert meines Erachtens nicht, wenn sich der, der Werbung produziert, nicht in die Welt derer, die die Werbung betreffen sollen, eigentlich eintaucht.
Sie wollen ein Haus errichten, die Linguistik der Empathie. Einige Eckpfeiler dieses Hauses haben Sie gerade genannt. Ein weiteres tragendes Element könnte ja auch die Neurolinguistik sein. Der Blick in die Köpfe hinein, da entdeckt man ja sicher viel auch, was für die Empathie wesentlich ist. Stichwort Spiegelneuronen zum Beispiel.
Genau, Sie haben vollkommen recht. Also ich denke, es wäre durchaus fruchtbar, wenn eine Empathielinguistik sich den neurolinguistischen Ansätzen zuwendet und sich mit denen verzahnt. Aber in den Neurowissenschaften wird die Empathie als interaktionales Resonanzphänomen verstanden. Und das ist unserer Ansicht nach ein bisschen zu kurz gedacht. Bei uns liegt der Fokus auf dem Medium der Interaktion, also auf der Formseite, der Ausdrucksseite und ihrer kommunikativen Funktionen in der Interaktion. Wolf-Andreas Liebert hat in seinem Beitrag ganz schön gezeigt, dass man empathisch gegenüber Kirschen sein kann, wenn sie im Rahmen von Kunst durch verschiedene Praktiken ermordet werden. Und Kirschen haben keine Spiegelneuronen. Also man kann sich tatsächlich die Frage stellen, es muss was anderes geben, was Träger von Empathie ist. Und uns geht es eben um, eben, dass wir nicht in die Köpfe reinschauen, sondern dass wir sozusagen den Ausdruck, die Sprache nehmen, um Empathie nachzuspüren.
Meine Empathie gegenüber Kirschen hat da ihre Grenzen, wo es an die Kerne geht, aber egal. Empathie ist was Gutes, Feines. Wir mögen Empathie. Richtig oder falsch?
Ja, in der Tat, in der Gesellschaft haben wir es mit einem Hochwert zu tun. Also, und ein persönliches Anliegen war von mir auch, zur aktuellen Debatte zu Hate Speech, Rassismus, Political Correctness oder die Frage, wie man gendert, wirklich einen Kontrapunkt mit dem Sammelband zu setzen. Trotzdem möchte ich natürlich keine Gutmensch-Linguistik betreiben und Empathie soll aus meiner Sicht auch nicht die Kommunikation weichspülen. Aber Empathie ist nicht nur etwas Gutes, ist nicht nur ein Hochwertwort. Wir verstehen es neutral in dem Sammelband, weil eben auch Empathie dunkle Seiten hat. Das ist ein Konzept von dem Kulturwissenschaftler Fritz Breithaupt, die dunklen Seiten der Empathie. Und da geht es eben auch darum, dass man durch gezielte Erniedrigungen und Grausamkeiten wie Manipulation, Neid, Schadensfreude, Sadismus, dass Empathie das ermöglicht. Also Empathie ist tatsächlich auch etwas, was mit strategischem Handeln und zu tun hat und instrumentalisiert wird. Und ich würde eher sagen, wir brauchen eine Ethik der Empathie noch. Und das ist was, was ich in den nächsten Jahren mir vielleicht vornehmen könnte. Also eine kommunikative Ethik der Empathie, ja, zu konzipieren, wo es darum geht, eine Kultivierung der Empathie durch Sprachbewusstsein, Sprachbewusstheit und Sprachsensibilität voranzutreiben. Und noch ein Punkt zu gut oder schlecht. Also wir sehen ja auch bei Empathie, gibt es so etwas wie Selektion oder Blockaden? Wir wollen uns nicht in einen Kannibalen hineinversetzen, da versperrt sich etwas in uns. Also mit Empathie ist also ganz klar auch Moral verbunden. Und das ist, finde ich, auch das Spannende an Empathie, sie zu untersuchen. Wir erfahren etwas über das Moralverständnis einer Gesellschaft, wenn wir Empathie analysieren.
Mit Bemerkungen über ein Modewort, Empathie nämlich, hat diese Sendung begonnen. Mit Bemerkungen über ein Modewort soll sie zu Ende gehen. Narration oder Narrativ taucht auch bei Ihnen auf. Früher sagte man Erzählung. Was hat das mit Ihrer Auffassung von Empathie zu tun?
Ja, also bevor ich auf Ihre Frage antworte, vielleicht noch eine kleine Frage. Ich weiß nicht, ob ich da eine leichte Kritik bei Ihnen raushöre, dass sich die Linguistik den Moden hingibt. Also wenn wir die Trends der Gesellschaft und Wissenschaft nicht aufgreifen würden, dann würden wir nicht am Diskurs teilnehmen und auch nicht mitgestalten. Also eine Linguistik, die sich den Moden entzieht, wäre für mich wirklich problematisch. Mir ist es natürlich wichtig, dass die Linguistik nicht wie eine Eintagsfliege herumfliegt und sich so verhält, aber zu den aktuellen Debatten sollte sie sich äußern und nur so lässt sie meines Erachtens ihr Dasein rechtfertigen. Aber vielleicht jetzt nochmal zu Ihrer Frage, was haben Narrationen mit Empathie zu tun? Naja, für mich war als Kind es extrem faszinierend, dass ich mich in ein und derselben Kinderserie in die Welt von sehr unterschiedlichen Figuren einfinden konnte. Die fleißige Biene Maja oder der tollpatschige Willi. Und ich meine, wir kennen auch alle, dass wir einen Krimi-Abend sehen und den Schmerz auf dem Sofa spüren. Und so etwas wie Narration gibt es eben nicht nur in Film oder Literatur. Wir erzählen uns selbst im Alltag und zwar ständig. Wir entwerfen mit Sprache Erzählungen über uns selbst und es ist eben utopisch zu glauben, dass wir exakt an die Stelle des anderen treten und so fühlen wie er, aber wir brauchen die Sprache, wir brauchen die Narration. Und das ist das, was ich zu Beginn gesagt habe. Sprache ist Voraussetzung für Empathie. In Sprache vollzieht sich Empathie, aber Sprache ist auch davor nötig, um empathisch zu sein. In Sprache wird die Welt des anderen, die kulturellen, die gesellschaftlichen, die situativen Gegebenheiten sichtbar und für den Gegenüber eben rezipierbar.
Sprache und Empathie, ein linguistisches Forschungsprogramm, um dessen Grundlegung sich Frau Dr. Katharina Jakob bemüht von der Universität Heidelberg. Sie hat mit uns gesprochen. Ganz herzlichen Dank dafür.
Gerne, vielen Dank für die Einladung.